Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Wir sind heute unerwarteter, aber erfreulicherweise zu dritt am Start. Vis-à-vis von mir hockt der Till. Salut Till.
Ciao zusammen.
Und rechts von mir hockt der Linus, was wieder erwartet doch noch geschafft hat, was uns natürlich sehr freut. Ciao Linus.
Salut, ja, freut mich, dass es noch spontan doch noch klappt.
Sehr, sehr gut. Ja, gerade du, Linus, bist ja wahrscheinlich, so wie ich es mitbekommen habe, noch am Wochenende am Skifahren gewesen. Dementsprechend, ja, hast du sicher das ein oder andere erlebt, wo vielleicht gar nicht so viel mit dem Fußball, aber dafür mit sonstigen guten Geschichten zu tun hat.
Ja, also als Fee bin ich gewesen, über das Wochenende. Sehr viel genossen. Schönen Schnee gehabt, gutes Wetter gehabt, Sonne, wirklich zwei Tage schön abgebrätscht. Großartig gewesen.
Kein Schattenloch, für einmal. Sagt man doch so über SaaS-Fee.
Jojo, also ich glaube, was ist das so, etwa der 3 wird es schon schattig. Aber jo, bis dann ist man ja schon eine Zeit lang gefahren. Und dann kann man nochmal...
Schon im Après-Ski.
Hey, nein, Après-Ski jetzt weniger. Es hat nochmal viel und gutes Essen gegeben vor allem. Ja.
Wunderbar, das klingt doch nach einem fantastischen Wochenende. Till, bei dir weiss ich, du hast definitiv nicht allzu viel Sonne gesehen. Sicher gestern nicht, in einem eher kalten Jockeli. Wie ist der Gang am Wochenende sonst?
Hey, relativ unspektakuläres Wochenende gesehen. Geburtstag gefeiert noch von einer Kollegin und eben Fußball. Fußball und das ein oder andere Bierli, wie immer. Weekend as usual.
Ja, das kann man machen und Geburtstag ist ein sehr gutes Stichwort, weil unser geschätzter Podcast-Kollege der Robin, der hat nämlich auch am Wochenende Geburtstag gefeiert und zwar am Samstag ist er 29 geworden. Auf dem Weg nochmal alles Gute zum Geburtstag, mein Freund, unser Freund. Und dementsprechend ist er noch im wohlverdienten, verlängerten Urlaub. Eigentlich noch lustig, wenn man weiss, wo er heute ist.
Ja. Alles Gute, ja.
Nachträglich, an der Stelle.
So viel zu dem. Ja, ich habe es auch schon angetönt. Auch ich war gestern im Jockeli gewesen. Mal wieder für einmal Match live geschaut. Das an sich ist schon cool gewesen. Es ist definitiv ein bisschen frisch gewesen. Es sind nicht Minimatch-Temperaturen, wenn ich das so sagen darf. Aber, und da kommen wir ja dann nachher noch drauf. Das Spiel an sich ist durchaus interessant gewesen. Und von dem her, ja, würde ich sagen, sind wir doch auch entschädigt worden. Und was ich natürlich auch als Barcelona-Fan nicht ganz möchte außer Acht lassen, die wissen, die haben wieder nicht können gewinnen. Scheiße. Und Atletico auch nicht. Das heisst, wenn wir heute putzen, dann sind wir wieder dran oben an der Tabelle.
Die Real-Fans sagen nur fuck off dazu, oder?
Oh ja, könnte man so sagen.
Und
ja.
Dann,
nein, fuck you hat er gesagt.
Hat er nicht fuck off gesagt?
Hey, man weiß es nicht.
So okay. Viel zu dem. Nicht mitbekommen.
Was ist das?
Bellingham hat rot bekommen für eine Schiri Beleidigung und er sagt, er hat einfach fuck off gesagt. Aber zu sich selber, nicht zum Schiri.
Ah, der klassische zu sich selber. Mm. Ich habe zu mir selber gesagt, den habe ich ja schon oft gehört.
Du, ich habe nur die Headline gesehen. Ich La Liga überlasse dir, da erzählst uns du jede Woche, was neueste, der neueste Klatsch und Tratsch ist eigentlich.
Ganz genau, ja. Aber so viel zu dem, so viel zu unserem kleinen Privatleben. Mir ist im Vorgespräch von der Serie, also von unserem Erfolg, ist da erwähnt worden, dass der Linus etwas Kleines vorbereitet hat. Ich bin gespannt, wie der Pfeilbogen, mit was du da jetzt auftrommst. Ja, und lass mich da eigentlich einfach überraschen.
Nein, also vorbereitet ist viel zu weit gegriffen. Es ist einfach so, das ist etwas, das beschäftigt mich jetzt, glaube ich, seit über einem Monat. Und weil unsere Folgen jetzt einfach immer so vollgeladen gewesen sind die letzten paar Wochen. Und ich glaube, bei dieser Folge, wo es um den Transfer gegangen ist, wo auf der jetzt möchte ich sprechen kommen, ich nicht da gewesen bin, ist das wie, ja, jetzt einfach nie den Platz gehabt. Und darum finde ich das schön, können wir das jetzt heute ansprechen. Und ich möchte von euch wissen, was ihr von ein bisschen spezielleren Rückennummern haltet im Fußball. Oder respektive, findet ihr, ein Siebner muss auf dem Flügel spielen, der Zehner muss auf der Zehn sein und der Innenverteidiger muss irgendwie das Vier oder das Fünf haben? Oder findet ihr ein bisschen ausgefallener auch gut?
Also ich überlasse da gerne Till den Vortritt. Ich bin da ja weniger für meine Fußballromantik bekannt. nicht allzu viel vorwegzunehmen.
Also, schwierig zu sagen. Also ich weiss noch, wenn ich jetzt auf mich persönlich schaue, ich habe am Anfang von meiner grossartigen Karriere als Innenverteidiger 9 gehabt. weil ich bin zuerst Stürmer gewesen und bin dann degradiert worden in die Innenverteidigung. Und habe es 9 behalten. Und meine, wie sagt man, be a pro. Du hast doch so deine eigenen Spieler können machen.
FIFA, oder?
FIFA yeah, und so. Yeah. Meine Stürmer haben immer das 99 gehabt. Also dementsprechend, ich finde es eigentlich ausgefallene Nummern, also eben alles ab 40 oder so, finde ich grundsätzlich geil. Aber halt, wenn die normalen 1 bis 11 Nummern auf den falschen Positionen eingesetzt werden, finde ich es immer noch ein bisschen komisch.
Okay, also okay.
Ein Zweier das im Sturm.
Ein Fünfer auf dem Flügel, wie findest du das?
Ja, stresst mich viel mehr wie eine 94. Yeah. Das ist so keiner Position zugeordnet in meinem Kopf.
Yeah. Ja, da würde ich mich im Till gerade anschließen. Also irgendwie ist es auch fürs Auge komisch, wenn eine ungewohnte Nummer auf einer Position aufläuft, was sie nicht ist. Ich habe da aus der Vergangenheit bei den Old Boys vor allem, ich habe mal, glaube ich, eine Zeit lang das Fünfe gehabt als Stürmer und ich muss sagen, am Anfang habe ich es ein bisschen komisch gefunden. Im Nachhinein ist das aber tatsächlich fast meine Lieblingsnummer gewesen. Und ein Spieler, der zum Beispiel auch eine recht hohe Nummer hat, die ich aber mittlerweile recht cool finde, ist der Jamal Musiala zum Beispiel. Der hat das 42. Das finde ich auch noch, bei ihm passt das irgendwie noch. Ja, sonst glaube ich, mittlerweile ist man da schon auch entspannter geworden wie früher, wo wirklich traditionell eigentlich die Nummern noch relativ klar verteilt worden sind. Aber ja, also ich bin gespannt, was dir durch den Kopf kommt.
Ja, also ausgelöst ist das worden vom Ruben Vargas, der sich bei Sevilla das Fünfe. Und ey, also ich habe das gesehen und habe gedacht so, hä, das kann doch nicht sein, das stimmt ja einfach nicht. Eben, das schaust du an, wie du sagst, weil, und es funktioniert für mich einfach nicht, Vargas mit dem Fünfer auf dem Flügel.
Also, das ist schon früher in Luzern oder so, ist glaube ich aufgewachsen, mit dem Fünferdrum ins Training. wie der Tauland Chaka, der das 34er hat, wo ich mich bis heute frage, wie der 34er zum Jockeli kommt. Weil ich weiss nicht, wie er mit dem Bus zum Stadion hätte können fahren.
Fährt er nicht oben? Ah oh, nein, stimmt.
Das ist der 36er?
Ja, 36er.
Hey, ja, ja. Aber ist ja noch lustig, oder? Ich meine, beim Zidane hat nie irgendjemand etwas gesagt, weil das 5 Real gehabt hat.
Voll, aber irgendwie 5 im Zentrum funktioniert es für mich so halb. Aber es ist ein guter Punkt. Der Zidane hat das eigentlich dann so ein bisschen iconic dann gemacht, dass man da auch eins weiter vorne kann tragen, oder? Aber ja, hat was. Wie ist es bei dir denn zum 5 gekommen?
Ich glaube, das sind ein paar praktische Gründe gehabt. Ich glaube, es ist wirklich so gewesen, dass ich gar nicht viel Auswahl gehabt habe. Und es irgendwie noch ein paar andere Nummern gegeben hat, die mir jetzt auch nicht mega zugesagt haben. Und von dem her, ja, hey, ich muss auch sagen, ich bin je länger, je mehr in meiner aktiven Zeit eigentlich wirklich, ist mir das egal geworden. So unromantisch, wie es tönt, aber ja.
Ja, nein, ich glaube, da kann man schon Common Ground finden. Für mich ist es einfach eben, so wie du es vorher gesagt hast, Till, wenn es einfach so zur Position so gar nicht passt, finde ich es ein bisschen wild. Die höheren Nummern, eben so eine 34 beim Chaka oder 42 beim Musiala, finde ich eigentlich sind noch cool, weil sie halt so unique sind. 99 hingegen, das finde ich ganz schwierig.
Show, hey, hört es denn auf bei dir?
Hey, auch die dann so den Jahrgang als Nummern nehmen, also mittlerweile geht das nicht mehr. Die sind zu jung mittlerweile, kannst nicht mit dem 04 auf dem Rücken rumlaufen. Aber die dann halt so 98, 96, 99, whatever, wegen Jahrgang genommen haben, habe ich immer ein bisschen weird gefunden, ehrlich gesagt.
Ich meine, oft ist es ja auch, weil sie halt einfach noch zum Beispiel ein Phil Foden ist halt einfach als Nachwuchsspieler aufgekommen, hat noch keine Kadernummer gehabt.
Und behalten sie.
Und jetzt hat er sie quasi gross gemacht, oder? Ja, voll. Also grösser gemacht.
Voll, das finde ich geil. Aber eben, das sind ja dann immer so random Nummern, eben, ja, so, keine, eben 47 oder was weiß ich. Und das finde ich, hat irgendwie noch Charme, wenn man dann so die Jugendnummern quasi behaltet.
Ja. Also am Schluss von meiner Karriere ist es dann übrigens 26 gewesen, in Hommage an John Terry. Aber für Schwarzes hat das niemals wirklich interessiert. Ich kann es extra bestellen mit dieser Nummer.
Ich habe gedacht, wegen Santiago Muniz.
Jetzt geht es sentimental, wenn ich an den Film denke.
Aber gut. Hey, ich will euch nicht hier länger noch mit meinem Nummergelaber vom richtigen Content heute abhalten. Darum würde ich sagen, tauchen wir doch ein in die aktuelle Superliga-Runde vom letzten Wochenende. Und zwar mit Lugano-Luzern. Lugano mit einem 2-0 daheim. Im, ja, was man ein bisschen so als Spitzenkampf angekündigt hat. Wo man muss sagen, ja, Luzern relativ harmlos gesehen eigentlich.
Ja, ich finde, das kann man so sagen, gerade in Bezug auf Luzern. Mir hat es zu tun, Lugano hat wieder ein bisschen ähnliches Spiel gemacht, wie eigentlich man Lugano jetzt auch so ein bisschen kennengelernt hat in der Rückrunde. Aber Luzern ist gerade, was die Offensive angeht, für einmal irgendwie jetzt mir gedacht, dass die Konterstrategie, die Mario Frick gerade gegen Spieler stärkere Teams macht, also spielen lässt, dass die das mal wirklich gar nicht aufgegangen ist.
Ja, der Frick hat ja nach dem Spiel auch noch gesagt, seine Mannschaft hätte irgendwie gekämpft, dunkt. Und ich habe gefunden, das hat es eigentlich noch recht gut beschrieben. Und es ist noch lustig, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche hier gesagt habe, aber ich habe wie so gedacht, Luzern hat wie nichts zu verlieren, solange sie da oben mitspielen. Die haben eigentlich, ja, die müssten eigentlich am wenigsten gekämpft sein in so einem Match. Von dem her, für mich ist das recht überraschend gewesen. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen, Till?
Mir geht es gleich. Ich habe es auch schon nach dem ersten Match vom Jahr gegen Lausanne gesagt, wo sie deutlich, offensichtlich auf 0-0 gespielt haben, Luzern. Also ich glaube, ich habe es dort gesagt, einmal ist es mir jetzt wieder vorgekommen, dass ich das irgendwie ein bisschen schade finde. Ich meine, sie kennen ja ihre auch Offensivqualitäten und klar, sie hätten da jetzt das 0-0 genommen, weil sie vielleicht keine grossen Meisterambitionen und mit einem Top-6-Platz zufrieden wären, aber ich finde es ein bisschen schade, dass sie eben vielleicht gekämpft sind, aber vielleicht auch generell ein bisschen nicht so einen mutigen Matchplan mitbekommen haben von Mario Frick, weil dass man Lugano mit so einem KW machen, haben in diesem Jahr auch schon ein paar Teams gezeigt. Und ja, mir hat es ein bisschen an den Match gegen Lausanne erinnert, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich finde, Mut ist vielleicht noch gerade ein gutes Stichwort. Also, ich glaube, spielerisch ordnet Mario Frick das schon auch recht ähnlich ein, ja, wie ich das auch wahrnehme, ohne zu sagen, dass der Mario Frick sich an meiner Meinung orientiert, sondern mehr, dass ich glaube schon im Vergleich mit den Top-Teams spielerisch, dass Luzern vielleicht noch einen hinten dran steht, aber mit den Kontospielern und da vor allem vorweg der Klitsche oder der Cavena, wenn er spielt, ja, da Waffen hat, die sie können zuschlagen können. Und ich glaube, der Mut ist etwas, wo einem noch ein bisschen fehlt, wo er gerade schwierig ist in der Art und Weise, wie man denn da Fußball spielt, immer auf den Platz zu bringen. Und ja, gegen Lugano ist halt wirklich einfach lange auch nicht gegangen. Und ja, Lugano ist dann halt schon auch eine Mannschaft, die das auch im Interview gesagt hat, die das dann auch clever macht. Nach dem 1-0 haben sie etwa 10 Minuten lang wirklich den Stecker gezogen und alles verhindert, was irgendwie wieder hat können Auftrieb geben. Und ich glaube, aufgrund von dem ist es dann irgendwann schwierig. Ja, ein Match hat ja auch eine eigene Dynamik und das kann auch auf eine Mannschaft abfärben. Und das ist ein der Eindruck, wo das, was Luzern dort passiert ist, jetzt in diesem Match.
Ja, das mag sein, oder? Aber ich meine, Luzern geht als Zweite in das Spiel rein, vor Lugano. Ich weiss, wenn jetzt Luzern mega offensiv gespielt hat, offensiver, und dann hätten sie irgendwie, wären sie voll ins Messer gelaufen, dann hätten wir das wahrscheinlich da auch irgendwie kritisiert, als naiv oder so. Aber irgendwie in so einem doch Spitzenkampf, Zweite gegen Dritte, schießt es gefühlt also fast nicht aufs Goal. Und klar, Lugano ist defensiv stark gestanden. Ist übrigens ja das 1-0 gewesen, seit dem November für Lugano. Aber irgendwie so ganz mega viel zu tun haben sie jetzt auch nicht gehabt, also Lugano. Und von dem her, irgendwie habe ich mir da ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt.
Ja, aber also ich finde, es ist ein bisschen ein Unterschied, ob eine Mannschaft defensiv eingestellt wird und eher auf Konto setzt beim FC Lugano, wo man aus Luzern Sicht ja gut kann sagen, hey, die sind Favorit, die müssen das Spiel machen und wir können auf Konto spielen. Ich finde das per se nicht falsch, mit so einer Herangehensweise an den Match zu gehen. Und ich glaube, wenn der Frick nach dem Spiel sagt, kämpft, dann meint er auch nicht, dass sie zu wenig offensiv in dem Sinn gespielt haben, sondern dass einfach genereller gekämpfter Auftritt gesehen ist, also auch eben in der Defensivleistung, in der Umschaltmoment, dass man einfach kein Power auf den Platz gebracht hat. Und von dem her, ich würde doch ein bisschen widersprechen und sagen, hey, man muss nicht unbedingt offensiver agieren, vor allem nicht, wenn es ja auch funktioniert. Also wenn man das 0-0 hat wollen in Lausanne und das holt, gut. Wenn man jetzt hier unentschieden geholt hat oder gesagt hat, hey, wir versuchen so lange wie möglich die 0 zu heben und wenn es geht, dann ja, setzen wir offensiv Akzent und versuchen, da vielleicht 3 Punkte zu entführen, finde ich das legitim. Aber dann muss man es halt auch kämpferisch und von der Willensleistung so auch umsetzen natürlich.
Ja, und dort würde ich gerade noch anschließen und sagen, ich glaube, im Direktvergleich und auch jetzt im Resultat, finde ich, äußert sich das sehr gut, dass Lugano gefühlt auch bereiter und ja, williger, gewillter gewesen ist, um das Spiel mit allen Sachen, die dazugehören, ja, heimnimmt. Und dementsprechend finde ich eigentlich das Resultat, als auch die Art und Weise, wie es gespielt worden ist, ist völlig in Ordnung.
Und sie haben wieder ihre Breite können zeigen, Lugano. Zwei Joker, die Assists geben, Mahu und der Dos Santos. Gimignani, der sich als wichtiger Spieler entpuppt hat, im 25. Der Steffen hat sich schon wieder eingewärmt. Also, da ist dann auch zurück bald. Sind wieder Erste. Ja, erfreuliches Wochenende.
Gutes
Wochenende. Auch mit den anderen Resultaten natürlich.
Das Momentum, habe ich das Gefühl, das wechselt im Moment konstant. Also, da irgendetwas zu prognostizieren, ist ganz, ganz schwierig.
Ja, das hat mir übrigens, das ist gerade eine gute Überleitung zum Tippspiel ansprechen. Das war nämlich bei mir skandalös gewesen. Bei dir immerhin ein Volltreffer, die anderen fünf Matches auch nicht gut. Aber also 0 von 6. Aber was ist es auch für eine Saison, Mann? 0 von 6.
Also auch Tendenz.
0 von 6. Aber ich meine, ich habe es auch mal nachgeschaut. Es hat ein Sieger von den fünf Siegern, die es gab an diesem Spieltag, ist vor dem Spieltag vor dem Gegner gewesen. Also Servet ist der Einzige, der tabellarisch quasi als Favorit gewonnen hat. Und die anderen, klar, dass Lugano als Dritter gegen Luzern als Zweiter kann gewinnen, okay. Aber sonst sind es eigentlich schon eher ein bisschen die Underdogs in Anführungszeichen gesehen, die gewonnen haben. Und
ja, und bei GC Servet wäre eigentlich ein unentschieden ja budgetiert gesehen.
Ja, und auch verdient, aber da kommen wir nachher noch dazu. Aber ja, eben.
Fang doch mal mit der schönen Sache an, Adi.
Wie?
Fang doch mal mit der schönen Sache an.
Ja, was, also zum Tippspiel gibt's nicht viel Schönes.
Nein, aber ich meine, CIO FCZ ist ja eben genau das angesprochene Spiel, aha, wo ich den Volltreffer gelandet habe.
Ja, genau, ja. Genau, ja, CIO, FCZ 2-1, der Spieltag gut angefangen für dich mit dem Volltreffer. Vielleicht, bevor wir dort auf den Match kommen, wir dürfen es kurz besprechen, es hat zwei Transfers gegeben, einen auf jeder Seite, wo doch für Aufruhr gesorgt haben. Zum einen der Pai-Team Kasami, wo weiteres Mal zu Sion zurückkommt. Und auf FCZ-Seite der Benjamin Mendy, wo zu Zürich doch recht überraschend wechselt. Meinungen?
Also, ich würde sagen, der FCZ macht sich in der Wintertransferphase nicht gerade einfach. Also, ich meine, all die Turbulenzen, die sie jetzt schon gehabt haben, wo auch wir hier diskutiert haben, läuft irgendwas falsch hinter der Kulisse, dass auch eben Spieler wie Marquesano den Club verlässt, andere Transfers, wo man auch so ein bisschen fragend drauf geschaut hat. Und jetzt holt man noch den Mendy, wo natürlich unfassbar Wellen schlägt. Und in meinen Augen hat man da die Situation auch einfach nicht gut eingeschätzt im Vornherein. Und ich finde ich recht naiv umgegangen mit einer Situation, wo relativ komplex ist.
Ich finde sie auch. Ich finde sie auch sehr komplex. Ich getraue mich eigentlich auch fast nicht, auch weil ich vielleicht auch nicht so ganz genau informiert, natürlich viel gelesen darüber, aber über die Verhandlungen damals von ihm gar nicht so viel gelesen habe. Aber per se will ich sagen, dass ich genau das Gleiche gedacht habe. Ich meine, dass der Transfer Wellen schlägt, egal in welche Richtung, mit dem hätte man müssen rechnen. Und dass man dann irgendwie so ein bisschen nur reaktiv auf die Reaktionen agiert, das ist wirklich nicht optimal.
Ja, ich sage jetzt, medial gesehen, glaube ich, ja, hat man sich, so wie es wirkt, vielleicht ein bisschen besser können darauf vorbereiten. Ich muss ehrlich sagen, dass losgelöst von dieser Personalie und was dort alles im Hintergrund ist, dass ich es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so dramatisch sehe. Ich glaube, der FCZ hat schon mal bewiesen, dass er mit Schlagzeilen in Kauf kann für einen Transfer von einem Spieler. Und für mich ist halt immer das, was am Ende steht, ist, wenn der Transfer einschlägt, wird niemand mehr über das reden. Und wenn er nicht einschlägt, dann ist er wieder weg im Sommer oder in einem Jahr oder so. Und die Schlagzeile ist die gleiche, wie sie jetzt eh schon ist. Also
Ich finde es schwierig, ich finde es sehr schwierig, also zum das vielleicht noch schnell ein bisschen aufrollen für all die das nicht so genau mitbekommen haben. Also der Benjamin Mendy ist ja Ex-Spieler von Manchester City und ist in der Zeit, wo er dort war, recht lange in Untersuchungshaft und ist, glaube ich, 8-mal angeklagt, also oder wegen 8-facher Vergewaltigung angeklagt worden und 8-mal aber auch freigesprochen worden, muss man sagen. Aber da, finde ich, holt man sich halt schon etwas ins Haus, wo ja, wo definitiv Wellen schlägt. Denn ich glaube, die Frauenzentrale Zürich hat dann, glaube ich, einen offenen Brief geschrieben gehabt, wo sie das auch dann angesprochen haben und eigentlich eine Erklärung verlangt haben vom Club. Und ich finde, der Club ist, ja, oder Canepa und Co. sind ein bisschen dann harzig gewesen und haben das so ein bisschen wollen trennen. Und ich finde aber, man kann es nicht ganz trennen. Und ich wenn ich mir würde jetzt in die Schuhe positionieren von einem Spieler vom FCZ und dann treffe ich auf einen Mendy in der Kabine, der ja auch Aussagen, öffentlich wirksame Aussagen tätigt hat, die schon sehr misogyn sind, dann muss ich einfach, ja, dann, also da würde ich mir halt dann schon auch fragen und ich glaube nicht, dass ich das cool fände und auch als Fan vom FCZ, ja, wo du als Fußballclub ja eine gewisse gesellschaftliche Rolle einnimmst, finde ich das dann einfach sehr, sehr schwierig. Und habe ich ein bisschen Mühe damit.
Ich find, wegen dem gerade habe ich das Gefühl, es ist eben nicht mit dem Sportlichen verknüpfbar, dass jetzt irgendwie, wenn er sportlich nicht einschlägt, dass es dann, also wenn er sportlich einschlägt, dass es dann egal ist. Weil eben, was für das Statement, das du damit setzt, ist, eben aufgrund von den Aussagen, die eben, wie du gesagt hast, anscheinend öffentlich wirklich in dieser Verhandlung getroffen worden sind. Ja, ich glaube, ich habe es im Blick gelesen, du hast die zwei Positionen und dann geht es wahrscheinlich ins Rechtliche und könnte man wahrscheinlich ewig darüber diskutieren, aber die eine die ist freigesprochen, einer der wichtigsten quasi Rechtsprechungsmittel oder so, im Zweifel für den Angeklagten, was auch immer das dann ist. Und die andere Seite ist, er hat halt in der Verhandlung gleich Aussagen getroffen, wo unabhängig von einer Verurteilung nach so einem Transfer oder durch so einen Transfer du das halt dann schon in Kauf nimmst, dass das sehr diskutiert wird. Und da bin ich schon auch eher auf der Seite, wenn du es machst, und ich meine, ja, sonst, wenn du es machst, dann musst du irgendwie einfach vorbereitet sein, weil du sendest durch das durchaus ein Statement irgendwie, das halt in eine sehr negative Richtung zeigt. Aber ja, ich glaube, wir sind auch die, also ich bin zumindest der Falsche, um das irgendwie im Detail zu diskutieren, aber mit dem Wissen, wo ich kann, bin ich schon auch sehr überrascht gewesen und eher negativ überrascht gewesen, dass man ihn zum FCZ holt und eigentlich noch negativer, wie schlecht man eigentlich vorbereitet gewesen ist auf die logischerweise folgenden Schlagziele. Ja,
ja, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, eure Standpunkte und eure Positionen und jetzt gerade das mit den misogynen Bemerkungen, die er gemacht hat während seiner Anklagezeit, das ist mir jetzt nicht ganz so präsent gewesen. Ich habe den Fall so leicht verfolgt. Und ja, ich finde es trotzdem irgendwo schwierig, weil ja, ich bin auch dort eurer Meinung, dass der FCZ eine Verpflichtung hat, eine Position zu beziehen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass der FCZ die Instanz ist, die das abschließend durchsetzen. Ich glaube, wenn man auf dieser Ebene von diesen Aussagen einschreiten würde, was ich nachvollziehen könnte, dann müsste das ein Verband oder die FIFA an sich machen. Und dann, glaube ich, gibt es definitiv verschiedenste, Beispiele, wo man dort ein bisschen konsequenter müsste sein. Aber sonst finde ich sind wir nicht in einer Position, ist aber auch der FCZ nicht in einer Position, was ist richtig und was falsch. Ich habe das gesehen am Wochenende mit der angeblich rassistischen Beleidigung in der Premier League.
Derby County?
Ich glaube Burnley ist gesehen.
Okay.
Bin nicht ganz sicher.
Ah ja, Burnley, Championship Time.
Okay. Und das ist also die Frage, oder? Kann jemand von so etwas noch zurückkommen? Bis jetzt ist es immer der Fall gewesen, aber ich glaube, das ist schon... Die Ebene ist deutlich komplexer als dort, die kann eigentlich nicht auf dem FCZ seinem Rücken ausschließlich austragen werden, dass es hochkomplex ist, dass es gesellschaftlich gesehen der Verein Verantwortung hat. Da bin ich absolut eurer Meinung. Ich glaube aber, dass es deutlich komplexer ist, als jetzt das einfach so anhand von dem, was entschieden worden ist, weil das ist Fakt, das kann man nicht ändern, dass ja, allein nur auf dem FCZ im Rücken auszusagen, das finde ich schwierig. Mhm. Da der Spieler an sich, rein theoretisch, wenn entschieden wird, dass er freigesprochen wird und quasi sich nicht falsch verhalten hat, dann finde ich schon, irgendwo durch müsste es einen Rahmen geben, Möglichkeit geben, zum zurückkommen.
Ja, ich finde, also generell stimmt das natürlich. Ich glaube, auf zwei Bemerkungen dazu noch. Und zwar das eine ist, freigesprochen werden ist ja nicht gleich mit Gewissheit unschuldig sein. Das ist mal Punkt eins. Das heisst in erster Linie, dass man es nicht kann nachweisen kann, zweifelsfrei, oder in einem Rahmen, der eben zum Schuldspruch wird führen. Und dann das zweite ist, ich finde halt, Rehabilitierung sollte auf jeden Fall immer möglich sein. Aber dann muss auch, finde ich, die betreffende Person, in dem Fall der Mandy, Schritt machen, um sich zu rehabilitieren. Und die sind von ihm eigentlich nicht wirklich gekommen. Und dort, finde ich, ist halt für mich so ein bisschen der Unterschied. Und das ist auch dann ein bisschen irrelevant, finde ich, wie das jetzt rechtlich am Schluss beurteilt worden ist. Wie gesagt, er ist freigesprochen worden und es kann ich nicht beurteilen und eben, also niemand von uns und nicht der FCZ oder wer auch immer, ob auch unschuldig ist oder nicht. Und ich glaube, man muss auf jeden Fall die Rechtsprechung auch akzeptieren. Aber was der Spieler trotzdem aussendet an Message, das ist, finde ich, das Relevante in diesem Kontext. Und dort habe ich nicht das Gefühl, es ist gross etwas passiert, wenn man die Aussage anschaut, wie dass es für ihn völlig normal ist, dass er mit Tausenden von Frauen schläft, dass er in einer Nacht mit mehreren Frauen ohne Verhütung, ohne Kondom Geschlechtsverkehr hat. Ja, dann finde ich, ist das einfach alles Zeichen davon, dass gewisse Vorstellungen hat, die ich finde, nicht vereinbar sind mit, ja, was wir für eine positive Gesellschaft wollen und wo auch der Fußball sollte dafür einstehen. Da finde ich, gehören eben Themen wie Rassismus dazu. Da gehören aber auch Themen wie eben Gleichberechtigung und Respekt und ja, all das dazu. Und ich finde, es ist wichtig, dass man als Club und als Fußballfan auch für das einsteht.
Ja, ich glaube, so können wir es stehen lassen, auch im Sinn von, dass ja, der Fußball oder allgemein der Sport und ja, Athleten oder Athletinnen, die gerade auch eine grosse Reichweite haben, dass ich glaube, dass es dort immer noch gesellschaftliche, oder dass wir glauben, dass es dort immer noch gesellschaftliche Themen gibt, die vielleicht ein bisschen zu auf die leichte Schulter genommen werden. Übrigens hat es auch noch mit der Maria Leon einen Fall gegeben. Können wir sonst bei den Frauen noch mal schnell darauf zurückkommen. Aber ja, dass es dort sicher Gefälle gibt, wo man nicht ganz so reagiert oder wo, glaube, die Erwartung darf sein, dass man ja sensibler darauf reagiert, das ist sicher noch nicht an dem Punkt, wo man sein sollte. Unser heutiger Werbepartner ist die Personalvermittlung Das Team. Du bist auf der Suche nach einer temporären oder Festanstellung?
Dann ist Das Team für dich die richtige Adresse. Mit 27 Filialen in der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gehören sie zu den national führenden Stellenvermittlern.
Für mehr Informationen besucht doch gerne ihre Webseite unter www.team.jobs und find auch du schnell und einfach den passenden Job.
Paitim Kasami, Till, für dich überraschender Transfer, relevant, was sind deine Gefühle zu diesem Transfer?
Ja, ich finde, ich habe ihn immer, also er ist ein Spielertyp, der mir immer sehr gefallen hat, so der Box-to-Box spielen und beim FCB dann keinen Vertrag mehr bekommen und dann ja ins Ausland gegangen. Am Schluss ist es, glaube ich, bei Sampdoria Genua gewesen. Dort, logischerweise, habe ich ihn nicht mehr verfolgt, wie er dort jetzt auftreten ist, aber wenn er die Qualitäten in den zwei Jahren oder so nicht verloren hat, dann ist es sicher eine Verstärkung für den FC Sion, wo ja jetzt im Moment mit dem Benjamin Kololi auch eine Rückkehr-Story hat, die gut funktioniert. Wo wir jetzt auch in dem Match schon besprechen, gerade nochmal werden erwähnen. Darum, ich bin gespannt, wie fit er ist, eben gar nicht verfolgt, aber könnte sicher eine Rolle spielen im FC Sion, ja.
Ja, ich glaube, es ist auch einer von diesen Transfers, die sich einreiht in die Stories von Spielern, die zurückkommen, die in die Super League kommen. Ich habe ihn jetzt nicht so verfolgt, dass ich jetzt könnte sagen, ob er wirklich sportlicher Gewinn kann sein für die Super League oder nicht, aber grundsätzlich profitiert die Liga davon, wenn verdiente Spieler zurückkommen. Und ja, einer von diesen angesprochenen Spielern hat einen herrlichen Assist gegeben zum, ja, zu dem Zeitpunkt unentschieden 1-1, der Steven Zuber. Das war ein tolles Goal gewesen. Der FCZ ansonsten, aber ja, so ein bisschen in dem Funk, was jetzt schon die letzten paar Wochen so ein bisschen drin sind. Oder wie hast denn du gesehen, Linus?
Ich würde das gerade dem Till weiterschieben, weil ich mag mich da erinnern, wo wir vor der Rückrunde unsere Endtabellenprognose abgegeben haben auf Instagram, hat der Till da noch etwas dazu geschrieben gehabt, weißt du das noch?
Also ich sehe, dass die Negativspirale vom FCZ weitergeht und dass der Moniz Ende Saison nicht mehr an der Seitenlinie steht. Meinst du das?
Ja, ja.
Ja, also ich glaube, im Moment kann man im FCB resultatmäßig einen riesen Vorwurf machen.
Spielerisch,
FCZ, was habe ich gesagt?
FCB.
Ja, das ist mein Kopf. Schon ein bisschen später. Nein, im FCZ spielerisch nicht mal einen riesen Vorwurf machen irgendwie. Ich bin da immer noch bei den ganzen Gerüchen rundherum an Spielermaterial. Aber resultatmäßig definitiv. Und ich meine, das Spiel jetzt auch wieder. Ja, man weiß auch nicht, was es liegt ganz genau. Aber es ist wieder eine Niederlage gegen einen Gegner, der auch in einer Krise ist.
Haben du das Interview mit Moniz noch mitbekommen nach dem Spiel?
Ich weiß, auf was du raus willst. Ich habe es gesehen, ja.
Ja, der hat eigentlich verlauten lassen, was es noch braucht, oder? Weil...
Also, ja, wenn du das meinst, was ich jetzt daran denke, so quasi im letzten Drittel, also in der vorderen letzten Drittel und im hinteren letzten Drittel entscheidet sich das Spiel, sie braucht Game Changer. Auf das hast du wahrscheinlich raus.
Das hast du schon wieder gesagt.
Ja, es hat er wieder gesagt, aber für mich war noch etwas anderes interessant, was auch noch ein bisschen anknüpft an ja, die Richtung, die ihr jetzt gerade eingeschlagen habt, mit dem heissen Stuhl oder mit einem Stuhl, der sicher immer wärmer wird. Nämlich, dass auch für mich, so wie ich es ein bisschen wahrgenommen habe, auch ein bisschen ein Plädoyer für seine Arbeit gehalten hat, dass sie grundsätzlich im Spiel eigentlich gut sind, aber vorne eben irgendwie die Momente nicht können nutzen, keine Goal schießen und auch so ein bisschen der Game-Changer fehlt. Ich würde da gerade einhaken und sage, ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass der FCZ das Fundament hat, spielerisch, das nicht verkehrt ist, aber ja, auf Dauer sehe ich den Punkt auch eben mit dem heißen Stuhl, den der Till gesagt hat, das nutzt sich natürlich ab, wenn das Resultat nach wie vor ausbleiben sollte. Das hat der Steven Zuber im Interview gesagt, dass sie jetzt endlich mal die nächsten 3 Bohnen brauchen. Und ja, also sie haben sich auch relativ günstig schlagen lassen gegen Sion, finde ich.
Ich finde einfach, wenn der Moniz als Trainer, als Person keinen Einfluss hat auf gewisse Abgänge, was wir ja nicht wissen, aber was sich ja teilweise auch jetzt vermuten lässt, aber wenn er keinen Einfluss hat, dann würde ich jetzt nicht unbedingt als erstes bei ihm schauen, was da schief läuft. Also respektiv umgekehrt formuliert, würde ich mir als Moniz ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich jetzt hier der wäre, der daran glauben muss. Aber ja, Fußball ist Resultatsport und es läuft nicht. Sion eben holt sich das Selbstvertrauen wieder zurück gegen FCZ und der FCZ hat wieder müssen umstellen, respektive dürfen umstellen, weil der Denon zurück ist. Denon in der Innenverteidigung. Mhm. Und der Junior League wieder hat auf seine angestammte Position. Und genau der Junior League sieht dann mässig aus, bei beiden Goals aus meiner Sicht. Ja, es ist eine schwierige Phase. Was ich aber noch will sagen, so als Fußballromantiker, wisst ihr, an welches Goal ich gedacht habe, beim Steven Zuber seinem Assist? Ich habe sofort an eins denken. Ich habe gedacht, wow.
Ich habe eins im Kopf und bekomme explizit drauf, ja.
Bitte schau jetzt nach.
Ah, doch, Guti.
Guti auf ja. Benzema, Freunde. Oh, also der Guti hat ihn ganz zurückgespielt, nein, hat ihn so ein bisschen auf die Seite. Wow, aber sorry. Richtig schön.
Cooles Goal gesehen. Ganz interessant.
Bringt ich aber weiss nicht,
ob, ja. Ja, es bringt nichts, aber das ist eigentlich eine extrem gut ausgespielte Situation, auch von hinten aus. Ich bin zwar nicht sicher, ob der Pass so weit hat wollen, weil er spielt dem, wo dann der Pass am Zuber weitergeht, spielt ihn eigentlich in den Rücken. Aber es ist grundsätzlich ein sehr schön ausgespieltes Goal gewesen und ich glaube, ja, an so Sachen müssen sie anknüpfen. Perea, der auch das letzte Mal im Oktober getroffen hat, sicher auch wieder wichtig für einen Stürmer, dass er trifft. Ich glaube aber auch, dass es jetzt wirklich 3 entscheidende Matches werden, die jetzt kommen. Jetzt spielst du daheim gegen Yverdon, das ist ein Must-Win, ohne Diskussion. Dann hast du Göpp, der wieder Kräfte mobilisieren kann, gegen einen IB, auch daheim. Und dann hast du Lugano auswärts, wo, ja, sind wir ehrlich, da kann es in alle Richtungen gehen. Und wenn man jetzt in der Domine jedes von diesen Spielen sollte verlieren, dann glaube ich, könnte der Stuhl von Ricardo Moniz schon zünftig wackeln.
Dann ist es halt wieder mal die Position, die am einfachsten veränderbar ist im Fußball. Und das werden halt der Trainer. Und es würde mich nicht mega überraschen. Vielleicht, jetzt haben wir viel über den Match geredet, vielleicht aber gleich noch ganz abschließend kurz ein paar Wörter zu Sion. Ich finde, die Entscheidung der Buriga das erste Mal von Anfang an bringen und Schuhrf und der Sorgic auf dem Bankelo, die hat sich als positiv herausgestellt. Mit dem ersten Goal eigentlich. Und ich meine, dort ist ja auch recht feuer drin gewesen. Der Constantin hat ja grosses Interview gegeben und gesagt, hey, wir sind voll in der Scheiße aktuell. Und das ist ja eigentlich beim Constantin in der etwas weiter zurückliegenden Vergangenheit meistens Zeichen gewesen, dass bald der Trainer muss gehen. Aber jetzt in diesem Match, Gololi stark, guter Impact gehabt. Kabacalman im Zentrum gefällt mir sehr, das als Ruhepol, als Verteiler im Sturm eine richtige Entscheidung getroffen. Ja, mal schauen, ob sie da dran auch anknüpfen können.
Ja, und ich meine, sie haben jetzt 30 Punkte, das sind 8 mehr wie GC auf dem Barrageplatz. Ja, das ist schon ein gutes Post. Und ich meine, darf man nicht vergessen, sie kommt als Aufsteiger in die Saison und ja, also spielen konstant, würde ich sagen, holen immer wieder ihre Punkte und ja, knüpfen da eigentlich auch ans Mittelfeld von der Tabelle ein bisschen an. Also mit dem Sieg schließen sie 3 Punkte eigentlich an Zürich auf, wo ihrerseits ja, jetzt sich langsam nach unten orientieren, wie wir es jetzt auch gerade besprochen haben. Also ich glaube, da wird sich in den nächsten Wochen schon noch ein bisschen richtigweisend zeigen beim FCZ und ja, bei Sion auch.
Absolut richtig und wer dort vielleicht auch wieder ja, könnt eingreifen und das auch nicht ganz unüberraschend, sehr überraschend, Entschuldigung, ist Vinti, der daheim IB schlägt und ich will es vorweg sagen, so wie ich das wahrgenommen habe, ich habe den Match gesehen, finde nicht unverdient schlägt.
Nein, verdient. Ich würde sogar sagen verdient. Also in der ersten Hälfte alleine hat Vinti ja, schon 1-2 Goal können machen. Das Goal, das sie dann schiessen, ja, bin ich glücklich. Marvin Keller nimmt den auf seine Kappe dann am Schluss. Also nach dem Spiel im Interview. Der hat aber vorher 1-2 gute Saves gehabt. Und ja, IB ihrerseits sehr, sehr Mühe gehabt, zum Spiel irgendwie antreiben. Haben am Anfang versucht, das Spiel zu kontrollieren. Haben das weitestgehend gemacht, aber gefährlich sind sie nicht gewesen.
Es entwickelt sich zum Angstgegner, das Winterthur. Also, es sind jetzt 0-0 zum Jahresauftakt. Jetzt sogar 1-0 verloren. Capino wieder alles gefischt, wo ja manchmal auch nicht ganz unantastbar ist. Und für Vinti natürlich überlebenswichtig. Also, sie haben noch 5 Punkte jetzt auf GC. Werden sehr weit Danke sagen. Werden hässlich sein auf St. Gallen, weil die Iverdon 3 Punkte gegeben haben. Aber, ja, du hast die, was das Vinti bedeutet, das Sieg, hast du auch noch am Schlusspfiff gesehen und, ja, auf der kämpferischen Ebene nicht unverdient, was ja, mich natürlich wieder komplett verwirrt.
Also ich finde es vor allem verdient, so über die letzten Wochen.
Das, ja, sie das haben viel müssen, dazu. Und viel, gesagt, viel gegen eingelaufen, ja.
Ja, ja, also ich finde, was schon auch bemerkbar ist, ist, dass IB einen klaren Plan hat am Anfang vom Spiel. Sie haben dort gestartet und können, glaube ich, mit der ersten Chance von Monteiro, also halb links alleine aufs Goal läuft, könnten sie eigentlich schon wieder früh führen. Danach, und das ist ein bisschen das, was du auch angesprochen hast, Till, nicht ganz nachvollziehbar, wie IB irgendwie sich den Schneid hat abkaufen lassen. Das ist für mich auch extrem überraschend gewesen, weil Vinti ist gerade in der ersten Halbzeit, ich habe es da noch aufgeschrieben, in der ersten Halbzeit hat Vinti einen XG-Wert gehabt von 1,58. Eineinhalb Goal und IB hat 0,49. Schussverhältnis von 9-6. Also das ist auch so bemerkbar. Das mache ich das Goal gar nicht in der ersten Halbzeit. Aber also ich glaube, das ist...
Ja, der Gomis allein, gell? Ja. Das ist noch 1,3. So. Ja.
Wobei eigentlich hat der Bech, der Schuss, der vom Loris Benito noch abgefasst wird, der ist top getroffen und das ist ein Saugrätschen. Aber ja, also Ich glaube, was uns die Saison einmal mehr zeigt, ist, dass du nicht gegen jede Mannschaft in den gleichen Matchplan kannst in Match reingehen und dass auch ein vermeintlich schwächeres Team tabellarisch gesehen wie Vinti einem formstarken Team wie IB Punkte abknüpfen kann, wenn sie nicht aufpassen.
Ich benutze wieder das Wort, das ich letzte Woche benutzt habe mit dem Fähnli im Wind, dass ich jetzt da wieder weitermache, weil also nach den zwei Monsterleistungen daheim gegen Sion und Yverdon, IB, auf dem Kunststrasse, wobei über Kunststrasse wollen wir ja nicht reden, aber ja, der Auswärtssieg in Lausanne ist halt auch auf dem Kunststrasse gesehen, die ewige Diskussion. Auswärts haben wir die Saison schon ein paar Mal gesagt. Ja, sie müssen einfach auch auswärts mal an die Leistungen anknüpfen. Aber ich hätte logischerweise, ich meine, wir haben beide 4-1, 4-0 tippt oder so, also wir haben es gedacht, jetzt ist es soweit. Aber jetzt sind sie auswärts wieder verloren, wieder ein paar Punkte verloren auf oben. Und wenn du halt nur daheim jeden Gegner weghaust, dann wirst du wahrscheinlich nicht Meister.
Also vielleicht schon, vielleicht
längst. In dieser Liga vielleicht schon, ja, aber...
Also da kann ich gerade drei Sachen dazu sagen. Erstens, also finde ich nicht, dass es eine Monsterleistung war gegen Yverdon. Sie haben gut gespielt.
Offensiv,
sie
fair.
Sie haben gut
offensiv
gespielt, sind aber auch mal phasenweise nochmal, haben sie Yverdon mit einem Mann weniger dran lassen, die mega dumme rote Karte gegeben, plus ein Penalty, der eigentlich den Match entscheidet. Und ich finde auch, der Kunststrasse spielt durchaus eine Rolle. Bin ich schon ein bisschen der Meinung, dass IB eine extrem schlechte Auswärtsbilanz. Klar, die Hinrunde ist nicht gut gesehen. Das kommt schon auch noch dazu. Und das Dritte, wenn ich ehrlich bin, also ich habe schon das Gefühl, nicht, weil es nicht mehr möglich ist, sondern einfach, weil auch IB die Konstanz fehlt. Für mich persönlich, ich habe das Gefühl, das Thema Meisterschaft bei IB ist gegessen. Einfach, weil ich die Mannschaft sicher noch ein paar Matches gewinnen sehen, aber nicht so viel, wie es braucht, um dort noch können, in den Meisterschaftskampf reinkommen. Ich meine, jetzt haben sie Lugano am Wochenende, das kommt noch dazu.
Aber ich werde auf IB tippen daheim. Das kann ich jetzt schon sagen.
Ja, fair. Es ist auch gut möglich, dass sie gewinnen, aber wenn du gegen Vinti in einer Saison zwei von dreimal nicht als Sieger vom Platz gehst, also einmal gewinnst, einmal unentschieden und einmal verlierst, dann glaube ich, wird es schwierig. So weit würde ich gehen.
Ja. Ich glaube, als letztes vielleicht noch, ich habe es wieder halt in der Defensive gesehen. Ich würde vielleicht auch korrigieren. Du hast mir da absolut recht. Es sind nicht unbedingt Monsterleistungen gesehen, aber Monster-Sieg gesehen.
Ja.
6-1 und 5 oder 4-1. Und Offensive hat einfach brilliert, gerade gegen Sion. Und die hat heute, sind sie halt für einmal, sind sie, ja, gut im Griff,
sie haben keine Lösungen gehabt.
Aber vor allem in der Defensive. Also jetzt haben sie den Husic abgegeben, okay. Ist jetzt vielleicht aufgrund von der Leistungen nicht mega schwächig. Aber gleich ist es ein Innenverteidiger, wo die Position kennt. Und sie sind einfach sehr dünn hinten. Und jetzt hast du in der ersten Halbzeit, also Atekame, Kamara, Benito, sind alle drei, haben sie ein paar Mal sehr alt ausgesehen. Und das haben sie auch schon in der letzten Mannschaft, haben sie so Situationen gehabt. Und wenn es jetzt Vinti sogar ausnutzt und die Offensive halt ausgeschaltet wird, dann haben sie es sicher schwer. Ich schreibe IB, ich kann jetzt nicht eine Woche nachher schon wieder sagen, dass ich sie komplett abschreibe, wenn sie so daheim so Leistungen zeigen und auswärts vielleicht halt auch mal wieder etwas auf die Beine bekommen, dann muss man sie sicher immer noch ein bisschen auf der Rechnung haben, aber wenn sie so unkonstant sind, noch unkonstanter wie die ganze Liga, ja, irgendwann musst du die Punkte aufholen.
Haben die Game of Thrones gesehen?
Klar.
Natürlich.
Wisst ihr, kennt ihr das Saying, immer wenn Targaryen geboren wird?
Ich kann es nicht.
Stand auf den Fluch.
Werfet Götter eine Münze. Das Gefühl, jedes Mal, wenn ein Super League-Spiel abpfiffen wird, wird auch einfach eine Münze geworfen, teilweise. Also, ist komplett random, was da teilweise passiert. Wir haben Yverdon St. Gallen, wo auch ein 1-0 Heimsieg ist für das Heimteam, wo ich finde, ist auch nicht unbedingt jetzt bei allen auf dem Zettel gestanden.
Ja, für mich jetzt, abgesehen vom Resultat, was sicher überraschend ist, bietet der Match für mich jetzt nicht mega viel Diskussionspotenzial. Also St. Gallen, schade, können den Schwung nicht mitnehmen von dem Aufschwung, was sie jetzt ein bisschen gehabt haben. Yverdon, ja, macht's überraschend gut, mit dem Marcus Arno einen Aktivposten,
der
sogar das Goal macht.
Genau, also für mich das schon noch ein bisschen so das Highlight von dem Spiel, also dass der Marcus Arno bei Yverdon so einschlägt und jetzt der Big Punkt holt für Yverdon in dem Spiel.
Ja, vor allem, weil Vinti ja auch gewonnen hat. Ich sehe es auch so, dass der Magasan im Spiel von Iverdon extrem gut tut und ja, der hat noch ein bisschen mehr Offensivgefahr reinkommt. Ich muss schon sagen, ich bin trotzdem enttäuscht von St. Gallen, weil die jetzt mit Schwung eigentlich in den Match reingehen. Sie haben das Verletzungspech einmal mehr mit dem Lukas Görtler und dem Jordi Enquindia, der ihn ersetzt und irgendwie unter dem Enrico Maaßen so gar nicht funktioniert. Wäre auch immer dort nicht funktioniert, das wissen wir ja nicht, aber einmal, wie der ja früh ausgewechselt ist, unzufrieden. Ich finde auch, für mich der Maaßen, klar, wir haben das jetzt auch schon, das reiht sich ja ein, die Leistung in das, was wir schon länger über St. Gallen sagen, mit den Formschwankungen, aber für mich ist der Maaßen auch einer, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob der die Rückrunde überlebt. Für das ist mir St. Gallen zu schwankhaft.
Ich glaube, es sind 60 Sekunden, wo eigentlich genau ausmachen, die Schwankungen. Vorne der Insame, wo du den nicht von Anfang an bringst, trotz Doppelpack, wo die grösste Chance von St. Gallen vergibt, aus meiner Sicht. Und 60 Sekunden später die rote Karte. Und die hat dann natürlich Iverdon schon deutlich in Karten gespielt, logischerweise.
Ja gut, in Samé vielleicht dann noch nicht bei 100%.
Das ich jetzt auch gesagt, ja, dass das noch eine Rolle spielt. Ich glaube auch nicht, dass das so weit ist, vor allem, weil du den Köbels hast, der auch der einzige aktive Sposter war in dem Spiel. Jede Offensivaktion ist über ihn gelaufen und auch sonst ist er eigentlich gut in Form.
Ja, nicht mal als Kritik, dass er nicht gespielt hat.
Als Anregung.
Als Anregung, dass wenn der Ball reingeht, dass es ja, vielleicht einen ganz anderen Weg kann. Und wenn er auf 100% ist, dann hat er auch schon gemacht. Hat einen Superliga-Rekord gehabt und dann 60 Sekunden. Ja, der kommt schon noch. Und 60 Sekunden später die rote Karte, wo
die hat bitter bitter und die hat also das St. Gallen definitiv nicht geholfen. Es sind wieder viele schwierige Diskussionen gesehen an diesem Wochenende. Meistens ist eigentlich so ein bisschen das Fazit ausgesehen, dass die Schiris richtig entschieden haben. Ich finde, viele Situationen sind eigentlich so ausgelegt worden an diesem Wochenende, wie sie in Iverdon nicht ausgelegt worden ist. Bin mir nicht sicher, ob der effektiv allein aufs Goal läuft, aber ich glaube, so wie kann man gehen und sagen, es ist nicht eine komplette Fehlentscheidung. Und St. Gallen hat es auf jeden Fall ja, bitterböse Weg gemacht.
Gut, sonst noch zu diesem Spiel.
Gehen wir weiter.
Ja, dann gehen wir doch weiter zum FCB Lausanne vom Sonntag. Ich habe mir nach dem Spiel so vorgestellt, dass Sandro Scherer, wo sich am Morgen bereit macht, zum arbeiten und so denkt, hey, heute hoffe ich auf einen gemütlichen Tag im Videokeller. Heute werde ich nicht viel zu tun, hoffentlich. Vielleicht kann ich nebenan ein Käffchen trinken. Hey, leck hat der zu tun gehabt. Also.
Und jetzt im Griff gehabt?
Ja, jetzt im Griff gehabt. Eine Ausnahme, eventuell.
Ja, das eine, ja.
Aber ja, der Reihe noch. Ja, der FCB, wo einen Traumstart anlegt. Mit dem Einzelnen, der ja auch schon für die ersten Diskussionen gesorgt hat.
Alles geht durch.
Im Aufbau oder im Vor, wie sagt man, in ein paar Sekunden vorher, vor dem 1-0, wird Custodio im Gesicht getroffen. Dann spielt, wenn ich es richtig im Kopf habe, Lausanne aber zuerst weiter. Und dann spielt der FCB halt auch weiter. Und der Custodio ist aber noch benommen am Boden, hebt es offside um 5 Meter auf.
Das spielt aber keine Rolle, weil der Galas war so nicht im Offside gesehen.
Also nicht? Nein. Okay.
Also vor allem verbannt ist der Fehlpass vom Teddy Oku,
ja,
weil der Raul Gigo hinter dran hinterläuft und der fehlt dann auf dieser, okay, Seite. Und dann ist es eigentlich ein 2 gegen 1 und der Pass kommt sehr gut und ja, der Custodio liegt noch am Boden. Und,
okay. Ja. Im aber Stadion habe ich gedacht, wenn das so allein vor dem Goal ist, mit einem Ball, der so halb hoch auf die Knöchel kommt und auch nicht optimal annimmt, habe ich gedacht, hä, wie kann der nicht im Offside stehen? Wie können wir die Verteidiger nicht mehr dran? Aber in dem Fall.
Die sind einfach, okay, sehr schief gestanden. Okay. Mhm. Und eben der Custodio liegt und Lausanne spielt zuerst weiter, also wenn die sich nachher noch beschweren.
Nein, das Problem liegt ja nicht dort dran, sondern dass quasi der Arm im Gesicht von Custodio war und dass dort man sich erhofft hätte, dass ein Foulpfiff kommt. Nicht, also ich glaube,
Redenden ist ja Vorteil Lausanne, also du kannst ja nicht den Ball haben selber und dann im Nachgang einen Foul fordern, bevor du selber am Ball bist, ja, damit das Goal später.
Der war wahrscheinlich. Nein. Das heißt, klare Fehlentscheidung, Gesicht.
Nein, aber das ist eine neue Spielsituation. Du kannst ja nicht so und so weit, okay, zurückgehen. Es ist eine komplett neue Spielsituation. Also das kann nicht aberkannt werden, okay, so oder so. Okay. Also das wäre mal ganz neu.
Einmal hat es Ludovic Magnin auf die Palme gebracht, wo irgendwie in den ersten 10 Minuten schon fünfmal ausgerastet ist, dann auch gelb bekommen, relativ früh.
Da ging ich stark noch von einer nachträglichen Sperre aus.
Ja, das wird auch so. Die Interviews nachher sind wieder ein bisschen...
Vielleicht hat er es zu sich selber gesagt.
Ja, aber einmal ihm hat gefallen haben, was Lausanne noch gemacht hat, weil so die nächsten 30 Minuten, so bis zur 35. macht Lausanne eigentlich sehr gut aus meiner Sicht, haben das Kommando ein bisschen übernommen. Zwei aberkannte Goal. Ja, das Handsregel ist mühsam, aber wahrscheinlich beide zu Recht. Ich meine, das Offside sicher, der greift ein. Das Hand, ja.
Der Arm ist auch ausgestreckt.
Und dann vor der Pause wieder bei der FCB. Die zweite Halbzeit ist dann wieder halt ein anderes Thema gewesen.
Ja, also ich will vielleicht noch zu der ersten Halbzeit sagen, weil das hat mich sehr gefreut, aber ich bin auch im Stadion gesehen, zwar auf der anderen Seite der ersten Halbzeit, aber gerade unser Freund vom Haus, der Raul Giger, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Der zwei, drei ganz giftige Bälle flach aus dem Halbum geschlagen. Und noch kurz mit ihm Kontakt gehabt, hat gesagt, es war ein sehr intensives Spiel gewesen. Ich glaube, ja, das fasst sehr gut zusammen, auch die beiden Halbzeiten, weil auf das will ich schon raus. In der zweiten Halbzeit ist im Vergleich, wo Lausanne die erste dominiert hat, über weite Strecke der FCB dann präsenter gewesen.
Muss zum Freund des Hauses aber gleich noch etwas sagen. Also ich finde auch, hat offensiv ist es sehr stark gewesen und hat natürlich die undankbare Aufgabe gegen die schnellen FCB-Flügel sehr gut gemacht.
Oh, der hat er gut im Griff gehabt.
Ja, darf aber aus meiner Sicht am Schluss nicht mehr auf dem Feld stehen, weil in der ersten Halbzeit reißt er gefühlt dem Otele einmal 10 Minuten lang, also 10 Meter, 20 Meter am Liebling, gibt im Gegensatz zu einer Situation vorher nicht im Nachhinein noch die geile Karte und kurz vor Schluss wieder ein taktisches Foul. Aus meiner Sicht geiler
Rot, aber... Wo die längste Leine, also das Glück von der längsten Leine gehabt hat, wahrscheinlich macht er das Foul dann nachher, geht er dann anders rein. Aber ja, das habe ich auch gedacht.
Leine wörtlich, hä?
Ja. Aber er hat auch offensiv wirklich mit der Flanke einen guten Match gemacht. Und das Spiel ist allgemein sehr, also... viele Fouls, viele Karten, viel am Limit, also sehr körperlich.
Lausanne auch gut, das muss man Lausanne auch wirklich ein Kompliment machen. Ich finde, er hat sehr gut dagegen gehalten. Vor allem in der ersten und der zweiten ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber in der ersten habe ich gefunden, gerade was das Spiel an sich rissen angeht, das ist nicht einfach in dieser Situation, das haben sie ziemlich gut anbekommen, finde ich.
Ja, witzigerweise in der ersten, eben wie du sagst, eigentlich mehr, aber trotzdem können das Spiel in der ersten Hälfte schon komplett auf FCB-Seite kippen, wenn der Carlos dort das 2-0 macht.
Chip? Wieso chippt er nicht?
Der Ball hüpft ja sogar. Wir könnten so easy drüber laufen.
Gegen Lugano genau so einen Goal gemacht.
Ja, da haben wir da ein bisschen Frust rausgeteilt.
Ein bisschen, ja.
Nein, ich habe genau das Gleiche gefragt. Und ja, wenn dort das 2-0 ist, dann wird es nochmal eine Zacke schwieriger für Lausanne,
oder? Ja, bin ich absolut dabei. Und dort vielleicht auch zum langsam so ein bisschen Zusammenfassende kommen. Dort, finde ich, fehlt zum FCB auch ein bisschen. Der Sheldon Shaqiri ist auch so ein bisschen in die Richtung gegangen. Wie gesagt, wenn wir es 2-0 früher machen, dann ja, wird es für Lausanne umso schwieriger. Kevin Carlos stopfen wir sinnbildlich zusammen mit dem Benny Traoré also für ein bisschen für das Momentum, wo der FCB phasenweise sehr gut anbekommt, aber dann halt nicht in den wichtigen Moment kann durchziehen vor dem Goal. Die Situation ist so eine Klassiker gewesen. Du sagst, ein Stürmer, gerade auf den Goalie laufen, nie gut. Nie gut. Schlechter Winkel, wenig Optionen in der Regel, wenn es eine gibt, dann der Chip. Und ja, der ist nicht rein und der hat gekostet. Der hat definitiv gekostet, hat die Situation heute auch nochmal gesehen.
Ja, wobei die zweite Halbzeit, ich meine, du hast mit der Chancenauswertung, eben in der zweiten Halbzeit hat dann Lausanne sich schon aus meiner Sicht schade, glaube ein bisschen zu früh, habe ich gefunden, schon mit dem Unentschieden, so ein bisschen abgefunden und dann offensiv nicht mehr das Feuerwerk abgelaufen in der ersten Halbzeit. Und eben der FCB ist dann gekommen, hat am Schluss 2,63 Expected Goals und Lausanne 0,88. Finde ich jetzt auch, gibt es Spiel...
Finde ich ein bisschen tief angesetzt, ehrlich gesagt, bei Lausanne.
Ja, gibt sicher nicht ganz wieder. Ich sage, mit dem Eindruck von der zweiten Halbzeit wäre der FCB wahrscheinlich schon näher am Sieg gesehen, gerade auch Shaqiri, der dann wieder aufs 10 geht und nach dem Spiel der 2 Traumbass, der dann leider, also
aufs FC der erste leider. Nicht, der erste ist eine Situation, darf er nicht spielen. Ich muss früher noch checken, dass der Benny Traore
wird auch so
der Offside. Zweite, ja. Wenn der zweite ein bisschen früher noch spielt, habe ich auch das Gefühl.
Ja. Gut, aber der zweite aber, sind wirklich, das sind ja,
ja aber der ist zwei Sachen. Ist schon lange in dieser Situation. Aber eben, einmal hat sich sichtlich wohler gefühlt auf dem Zehner, aus meiner Sicht. Und darum, aber über das ganze Spiel würde ich auch sagen, gibt es das nicht wieder, die Expected Goals. Aber ich hätte mir ein bisschen gewünscht, ich glaube, es wäre bis zum Schluss noch ein bisschen mehr Schlag ob du gesehen, wenn Lausanne so ab der 70. nicht langsam ein bisschen gegangen.
Gut, vielleicht haben sie auch die Intensität vom Spiel vorher vielleicht ein bisschen Tribut zollt. Ja, ich bin nicht im Stadion gesehen, da könnt ihr es sicher besser beurteilen.
Nein, aber es hat auch jetzt gesagt, es war ein sehr intensives Spiel gewesen. Und was halt nicht geholfen hat, Till, auf das, was du ansprichst, ist, dass quasi eigentlich Lausanne eine Druckphase hat in der zweiten Halbzeit Anfang. Und dann ist der FCB gerade wieder ein bisschen gekommen und dann kommt es 1-1. Und danach hat eigentlich Lausanne noch eine gefährliche Situation im 16er, wo sie wo der eine, glaube ich, der anderen abschießt und wo der FCB bös im Schwanken ist, weil der aus 2-1 könnte gehen. Und dann nachher so die Chance von Barisic ist für mich eigentlich noch die klarste ist, die kann reingehen kann. Die anderen, zwei
Offside. Der Kader läuft einmal
im Spiel. Der ist verschenkt. Sie spielen es halt einfach auch nicht gut fertig.
Passt der Zeitpunkt zum Abspielen, dann ist der Abschluss okay, aber es ist verschenkt. Das ist eine 3 gegen 2 Situation. Das muss mindestens, ein klarer Goalabschluss sein, wo eine hundertprozentige Chance muss daraus entstehen. Und
das ist irgendwie. Kader und Traore, beide Mannschaften haben gute Offensivwechsel können machen. Kader und Traore haben.
Das habe ich bei Lausanne im Fall auch
gedacht. Lausanne, Diabaté, Sané, Sané. Jo, aber sie haben recht
Schwung gebracht. Die machen Dreifachwechsel und dort haben sie ja, bevor sie abgehen und dann das Goal schießen, haben sie eben Druckphase gehabt. Ich dachte, das ist auch nicht schlecht, dass du die drei reinbringst.
Ja. Und dann eben Kader und Traore spielen es nicht super fertig, aber die haben auch Schwung gebracht. Aber ja, Komplimente eben mit dem an Raul Giger eben, hat mit sicher 90 Minuten lang mit
wie sagt man? Die Nacht in der Kurve.
jetzt gut mal, wirklich. Vielleicht, offensiv und defensiv, ja.
Vielleicht noch ein kurzes Wort zu etwas, was vor dem Spiel noch bekannt gegeben worden ist, nämlich, dass der Thailand Xhaka zurücktritt. Jetzt, glaube ich, als FCB-Fan, Till, vielleicht auch gerade du, vorweg, wir, die auch in Basel aufgewachsen sind, glaube ich, das ist schon eine Nachricht, die einem irgendwo durch emotional werden lässt. Also selbst auch nur, wenn man Fan vom Schweizer Fußball ist.
Ich weiss nicht, ob so viele Fans vom Schweizer Fußball, die auch ein anderes Team unterstützen, die Nachricht so emotional macht. Eher freudig wahrscheinlich.
Ich glaube, mit ein bisschen Distanz, glaube ich, ist es schon auch ein von diesen Spielern, egal wo er spielt hat, auch jetzt unabhängig vom Xhaka, wo du mit der Super League in Verbindung gebracht hast.
Ja, aber ich glaube, er hat ein bisschen zu wenig viele schöne Goal geschossen und ein bisschen zu häufig gegnerische Spieler hässig gemacht, damit man da über verschiedene Fanlager hinweg das so wird gleich aufnehmen, aber auf jeden Fall unfassbar verdiente Spieler für die Super League und für den FC Basel. Ich glaube, das ist unbestritten. Also die haben das mit einem sehr emotionalen Video auch getaktet gehabt diese Woche auf Instagram über FC Basel und Xhaka sein Kanal. Und was noch spannend war, stört für mich, ist also die Aufforderung oder der Wunsch, der Wille, dass man halt die Saison noch mit einem Titel für eine Tauli würde abschließen. Und das finde ich, hat schon sehr stark mitgeschwungen dort. Und da hat man jetzt verpasst, gerade 3 Punkte nachzulegen. Aber Tilly hat ja eigentlich gerade so ein bisschen das Wort genommen.
Nein, also eben, ich habe nur gesagt, ich glaube, als FCB-Fan oder für die FCB-Fans ist es, tut es weh, ganz klar. Ich glaube eben, es war der, der jetzt Jahrzehnte geprägt hat und mehr vom FCB als Identifikationsfigur, als Kämpfer, als Captain. Zwar nicht lang Captain, aber trotzdem, wo von Basel steht, ist klar. Ich glaube, wenn man es von der sportlichen Ansicht anschaut, dann Man weiss nicht, was hinter dran genau gelaufen ist, wer jetzt auf wer zugegangen ist.
Auch ein Jahr vor Vertrag.
Zweieinhalb Jahre. 27 hat er Vertrag. Glaub, ziemlich sogar. Sicher, ja.
Also, das finde ich eben schon noch ein sehr diskutabler Punkt.
Ja, aber sportlich eben, wenn sportlich der und auch die Transfers, die der FCB gemacht haben, die haben halt schon nicht mehr viel Einsatzzeit in die weite Zukunft raus für ihn in Aussicht gestellt. Celestini-Spielweise ist jetzt auch nicht optimal auf ihn ausgelegt. Und er hat wahrscheinlich Alternativen gehabt, irgendwo sonst noch in der Schweiz zu spielen oder so. Und das hätte er halt nicht wollen. Also eben, ich weiss, da hat er keine Insider-Informationen, aber
also hätte er auch können bleiben noch. Und der Vertrag aussitzen. Sicher, ja. Also ich meine, ich schätze den Chuck jetzt nicht, dass der Typ, der das will, aber also wenn du noch Vertrag hast und quasi Lohn kriegst, klar, eigentlich auf 2,5 Jahre. Also ich finde es einfach aus der Perspektive noch spannend.
Auflösung haben wir ja auch nicht, wie viel denn noch ausgezahlt worden ist oder wird.
Klar, das kann sicher mit einspielen.
Ja, und gleichzeitig glaube ich schon auch, dass er so ehrgeizig ist, dass wenn man jetzt die letzten, sagen wir mal, 1 bis 2 Jahre anschaut, dann ist dort der Trend schon stark abfallend gesehen, was die Einsatzzeit angeht. Und ich glaube, dort ist er ehrgeizig genug, um sagen, okay, unter diesen Konditionen, glaube ich, ist der Reiz vielleicht nicht mehr so gross.
Auf jeden Fall. Ich meine, der Punkt, den ich eigentlich auch machen wollte, ist mehr, nachdem das jetzt mit dem Fabian Frey, der ja auch unglaublich verdienter Spieler war beim FCB letzten Sommer, nicht so schön, sage ich, aus dem fußballromantischen Sinn geendet hat, habe ich das Gefühl, macht man das jetzt hier deutlich besser. Und ich hoffe, dass das wirklich einfach, für alle Parteien auch so ist, auch in den Sachen, die eben nicht jetzt nach außen gegangen sind.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ist da etwas spürbar noch gewesen, im Stadion vor dem Spiel? Oder jetzt noch nicht gross, spart man sich das noch auf?
Also vor dem Spiel haben sie einfach nochmal das Video abspielen lassen und er war schon nicht im Aufgebot gewesen. Und nach dem Spiel ist er vor die Kurve gegangen. Aber sonst haben wir das jetzt nicht mega gespürt. Und also klar, ein paar Gesänge, dass er dann auch vor die Kurve gekommen ist, aber sonst eigentlich noch nicht so. Ich glaube, es wird dann Ende Saison sein. Ich kann mit dem eigentlich nur anschließen, dass ich auch eigentlich, also sowohl als FCB-Fan natürlich, aber zum den Satz fertig weitermachen, dann auch als Schweizer Liga-Fan hoffe, dass da schon wirklich für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden worden ist, weil wenn es nicht so wäre, dann werden wir wahrscheinlich seinen Bruder nicht mehr in der Super League sehen. Aber ja, das ist jetzt ein bisschen viel weitergedacht. Jetzt haben wir vor dieser Folge haben wir gesagt, hauptsächlich wird nicht wieder 1 Stunde 15. Jetzt sind wir auf 1 Stunde, 1 Minute und wir haben noch einen letzten Match. Ich glaube, den gehen wir jetzt an, oder?
Unbedingt, und zwar ist das GC gegen Servette. Ja, wo rein von der Affiche her der eher zu erwartbare Sieger findet mit Servette. Wer das Spiel aber gesehen hat, stellt auch fest, dass es eigentlich nicht wirklich so gesehen ist. Also ich glaube, Servette weiss selber nicht, wie sie zu diesen 3 Punkten gekommen sind. Und gleichzeitig ist es auch unglaublich bitter für GC, weil das viel diskutierte, muss jetzt mal 3 Punkte heimnehmen, das ist jetzt wie eingetroffen, und das, obwohl sie eigentlich über weite Strecken ganz okay bis sogar gute Partie gezeigt haben.
Ja, GC wieder am Schluss vom Spiel, geht dann nicht Luft aus. Ich glaube, sie sind mit Abstand die Mannschaft, die am meisten Punkte nach Führung noch verloren hat. Diesmal sogar eben ganz verloren, nicht wie in der letzten Match immer noch das Unentschieden immerhin noch können behalten. Es ist die erste Niederlage unter dem Oral, dem neuen Trainer. Und die wird besonders weh tun, weil eben gerade in der ersten Halbzeit, du hast es gesagt, mit dem sehr starken Iram Kunda vorne, der Match musst du gegen Servette, wo so auftritt, musst du auch gewinnen.
Ja, also mindestens mit einem Unentschieden aus, aber für mich fällt es genau bei dem Unentschieden, also beim 1-1 fällt es an. Das ist so ein dummer Fehlpass. Absolut in einer Situation, wo sie eigentlich gerade noch in einer Umschaltphase offensiv sind. Wo dann aber zum 1-1 führt, wo unglaublich ärgerlich ist. Und es war ja eigentlich angerichtet gewesen. Ich meine, Antunes geht verletzt raus nach 15 Minuten, der Derek Odesa geht verletzt raus. Da ist es eigentlich auf dem Silbertablett gelegen. Und eben, sie haben eigentlich auch über weite Strecken eine ziemlich gute Partie gespielt, wie du sagst, Till. Vor allem der Jan Kunda bringt das Element weiter mit ihnen, das geht ja wieder ein bisschen offensiv Torgefahr ausstrahlt. Und ja, so muss man sagen, im Endeffekt sehr schade für die Hoppers.
Ja, und sehr wird umgekehrt, ist plötzlich wieder voll oben dabei. Jetzt nach dem Sieg gegen den FCB holt man jetzt hier nochmal 3 Punkte auswärts GC. Und ja, ist einfach in Schlagdistanz, oder?
Das ist wirklich das Absurde in dieser Saison oder vor 2 Folgen, wo glaub du, Walle und der Robin gesehen sind, ist sehr weit gefühlt am absoluten Boden gesehen. Und jetzt resultatmässig hast du 2 Matches gewonnen. Bist aufgrund von dieser kuriosen Tabelle wirklich wieder voll dabei. Gleich sagen nach dem Spiel alle absolut glücklicher Sieg. Joel Malva sagt, keine Werbung für einen Schweizer Fußball gesehen. Thomas Heberli, der sagt, er könnte jeden, oder Happy, muss man ja sagen, er könnte jeden auswechseln. Der erste Genfer Goalschuss, wo dann gerade zum Goal führt. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dort mega Jubel, Trubel, Freude, Stimmung ist, aber eben, wir haben es gesagt, Resultatsport, also eigentlich.
Ja, aber ich glaube schon auch, dass sie die Situation genug gut können einschätzen und ja auch wissen, wie sie die letzten paar Wochen auf dem Feld gesehen sind und gespielt haben. Und dieser Meinung würde ich, also dieser Haltung würde ich mir eigentlich anschließen. Also ich glaube, Servet ist schon auch, und da gehört der Habi mit zu den Trainern dazu, die auf dem Hot Seat hocken für mich. Also ich glaube, wenn
die... Haben wir dann langsam alle angezählt, oder?
Ja, nein, es sind 3, aber das sind für mich klare Kandidaten, ehrlich gesagt. Also, wo schon einfach die Mühe haben, mal wirklich über ein paar Spiele souverän aufzutreten. Und da muss man auch sagen, natürlich ist das Resultat Sport, aber wenn eine Mannschaft wie Servet zu GC geht und dort eigentlich eher spielt wie der Aussenseiter und dann auch die nächsten paar Wochen vielleicht eher wieder im Mittelfeld anzutreffen ist, glaube ich, dann wird es schon eng. Für das sind sie oft zu gut, eigentlich rein vom Kader.
Noch spannend, oder, dass in so einer Situation dann der Heberli so Aussagen tätigt, wie hätte jeder eigentlich können auswechseln können.
Also eine schwierige Aussage.
Ja, also finde ich schon noch interessant.
Ja, also ich habe jetzt gerade nochmal Tabellen vorgenommen und ich meine, die letzten 3 haben den Trainer schon gewechselt. Dann noch einen Kunzian, der ist definitiv angezählt. Der ist auch
der ist immer angezählt.
Ist, ja, so in letzter Zeit hat er sich ein bisschen...
Er hat sich mega beruhigt.
Ich finde es find so nötig, dass er den angezählt hat. Es gibt für mich keinen Grund aus seiner Sicht, aber es ist ein anderes Thema.
Dann kommt Zürich, der ist sicher angezählt. IB hat schon gewechselt. St. Gallen, sagst du ja. Ich weiss nicht, St. Gallen in diesem Umfeld...
Hat sicher ein bisschen noch mehr Spatzung vielleicht, aber
dann kommen wir via Lausanne, wo eh nicht anzählen wird, kommen wir zum 4-Platzierten, der dann auch auf dem Hotseat sein sollte. Aber ja, ich würde jetzt nicht komplett widersprechen, aber wär absurd irgendwie, wenn 3 Punkte Rückstand auf den ersten und dann wechselst du den Trainer. Wäre irgendwie schon absurd.
Gut, in 2-3 Wochen kann es komplett anders ausgesehen, tabellarisch und mit Punkteabstand und dann trifft die Prognose vielleicht dann wieder viel eher zu oder ist die richtig. Aber ist ja im Endeffekt vielleicht genauso müßig wie über die Tabelle an sich gross zu reden.
Einmal geht es ja nur noch 5 Punkte vor Vinti und ich aus dem Match, wie ich immer in den Tippspielen zwar schon schlecht bin, immerhin aus dem Fantasy etwas mitgebracht.
Ich wollte fragen, du hast doch sicher so einen taggefährlichen Verteidiger wie der Ruye für dich.
Natürlich, ja. Oder? Natürlich ist der Ruye im Kader.
5. Saison geht schon.
Ja, ich habe jetzt meine Top-Platzierung von dieser Saison im Fantasy. Aber ich will da jetzt, wenn ich jetzt schon eingestanden habe, wie schlecht ich im Tippspiel bin, darf ich schon noch sagen, dass ich auf der 8. Rang vorgestoßen bin vom ganzen Fantasy durch den Spieltag.
Ja, wir haben also ihr seht, liebe Hörer und Hörerinnen, wir haben die geballte Kompetenz am Start. Gehen wir doch noch einen Schritt weiter zu den Frauen. Und dort ist jetzt am Wochenende Göpp angestanden. Leider, so einmal wie das uns gewirkt hat, nicht irgendwie großartig ersichtlich über Videomaterial. Aber es gibt trotzdem noch 2-3 Sachen, die wir schnell rausheben wollen. Und zwar hat sich Servet im Penaltyschiessen gegen Ibe durchgesetzt. Der Match ist 1-1 geendet nach regulärer Spielzeit. Und ja, vor allem Iman Bönne hat einmal mehr können auf sich aufmerksam machen, was uns gerade auch im Hinblick auf die anstehenden Nations League Match sehr freut.
Jetzt Jetzt weiß ich gar nicht, welchen Ball ich aufnehmen soll, der von der Nations League oder der mit dem Cup, wo wir zuerst noch das Resultat vielleicht fertig von den Cup-Spielen, haben wir noch Aarau gegen FCZ, wo sich der FCZ mit 2-1 durchsetzt, auswärts. Weil, ich weiß nicht, hat die das getroffen oder kannst du mit der Cup-Niederlage leben?
Hey, für mich ist es in Ordnung, da kann man sich schon direkt wieder auf die Meisterschaft konzentrieren und dort noch die ein oder andere Bohne einsacken.
Sehr gut, Blick nach vorne, Blick nach vorne. Dann Iverdon schlägt auswärts FFV Basel mit 3-0 und der FC Basel gewinnt gegen den FC St. Gallen auswärts mit einem Goal von der Kumbasso mit 1-0. Und dementsprechend die Halbfinalisten sind Servet, FCZ, Iverdon und FCB.
Wobei die Begegnungen auch schon klar sind. Also genau. Servet im AWSL-Spitzenkampf eigentlich, erst gegen den Zweiten, spielt gegen den FCB.
Ist schon sehr bald, ist am 12.3., wenn es mal recht ist.
Okay. Fasnachtsmittwoch. Da werden FCB-Spielerinnen nicht viel
schwierig
rum sein. Okay. Und FCZ kriegt den überraschenden NLB-Verein Iverdon im anderen Halbfinale. Und ja, Servet mit dem, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber eben Sieg nach Penalty schießen. Ja, bei der Iman Böne hängen geblieben, aber wenn du das Resultat auch gesagt hast, sorry, aber einmal Penalty schießen gewonnen, Möglichkeiten gehabt, zum dritten Mal in Folge zu gewinnen, weiterhin.
Ja, das ist Dominanz, also anders kann man das nicht sagen.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig für die Teams, dass sie schon ein bisschen Vorgeschmack auf Playoffs können haben. Und ich glaube, wenn du da mit so einem Sieg rauslaufst, wie jetzt Servet, das gibt dann natürlich dann auch nochmal einen moralischen Schub für die Geschichte. Oder?
Richtig, dasselbe gilt für FCB, wo auswärts gegen St. Gallen gewonnen hat. Und ja, letzte Woche eigentlich eine sehr ärgerliche Niederlage gegen der FCZ auswärts ja, kassiert hat. Machen wir doch noch schnell einen kleinen Exkurs. Ja, in das Aufgebot von der Nationalmannschaft bei den Frauen. Und zwar ist es dort noch so zu einer Änderung gekommen, nämlich Alicia Lehmann, die verletzt ausfällt. Sie hat eine Oberschenkelverletzung. Sie wird ersetzt durch Alena Bienz vom 1. FC Köln.
Ja, also wir haben sie ja schon ein bisschen überrascht gesehen, dass Alicia Lehmann überhaupt im Aufgebot ist, weil die Saison hat sie ja noch nicht so viele Einsatzminuten gehabt. Und ja, dementsprechend ist nicht eine riesige Überraschung. Aber
ist auch eher eine Ergänzungsspielerin aktuell, aber vielleicht gibt es eine andere Spielerin in Form von der Alena Bienz jetzt die Möglichkeit, ja, sich zu zeigen. Und was ich auch konnte zeigen, ist Sydney Scherdenleib, die jetzt doch ihren fünften Einsatz für die erste Mannschaft von der Barca Frauen gehabt hat und das erste Goal hat können erzielen. Haben Sie es gesehen?
Ich habe es gesehen. Schönes Goal.
Sehr schön.
Sehr schön gemacht. Hacke auf den linken.
Richtig. Geiler Richtungswechsel. Ja. Und dann, ja, überlegt, wie man so schön sagt, abgeschlossen in Ecken mit dem rechten Fuß. Nein, das hat mich sehr gefreut. Und allgemein, ich glaube, auch uns Schweizer Nazi-Fans darf das unbedingt freuen, wenn wir Spielerinnen haben, die mit einer Höhe, ja, jetzt in die Pause kommen.
Ja, und allgemein einfach cool, dass sie konstant ihre Einsätze bekommt. Oder also sie ist jetzt, glaube ich, in der 75. Ja. eingewechselt worden, aber wird konstant ihre Minuten bekommen und hoffentlich auch weiterhin und mit so Treffer
genau.
Auf jeden Fall.
Absolut, das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Wenn du dann noch kannst, irgendwie mit Argumenten für dich werben, wieso nicht? Vielleicht auch mal eine Halbzeit oder vielleicht sogar mal einen ganzen Match. Auf jeden Fall sehr eine coole Geschichte.
Spannende Flügelzange wäre das. Iman Böne in Form, Sydney Scherdenleib.
Der Lüje, der dann auch noch...
Ja, leider verletzt ja jetzt ist.
Ja, momentan, aber ja.
Ja, schöne Zukunft, hoffentlich.
Hoffen wir es. Sind wir gespannt auf einen Freitag, würde ich sagen. Wenn wir gegen Island in Zürich, glaube ich, ist es spielen. Und ja, würde sagen, an dieser Stelle lassen wir doch das Ganze so stehen, schauen, was die Schweizer Nazi am Freitag dann macht und berichten nächste Woche dann wieder drüber. Wunderbar. Ist, glaube ich, alles gesagt. Ich würde mich an dieser Stelle herzlich bei euch zwei bedanken fürs Partizipieren. Und ja, dann an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, wie immer, der Verweis, Till.
Darf ich mal?
Selbstverständlich.
Ja, jetzt, diese Woche müssen wir wieder ein bisschen mehr machen. Letzte Woche sind wir ein bisschen ruhiger gewesen, glaube ich, auf Instagram. Aber folgt uns auf jeden Fall dort. Gamechanger Talk Bodenstrich. Und dort würden wir uns auch wie immer freuen, wenn ihr uns Feedback, Inputs, Kritik, was auch immer, in die DMs reinhaut. Und wenn es euch gefallen hat, bewertet uns auf den hiesigen Podcast-Plattformen.
Voll, und eben, wenn du Sachen siehst, auf Instagram vor allem, lasst euch den Follow auch dort. Wir sehen, dass immer ganz viele Leute die Posts oder die Videos anschauen und sich das nicht ganz in den Follows niederschlägt. Darum mache doch den Klick noch. Danke.
Pushen, 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 hat Robin das letzte Mal gesagt. Wunderbar. Alles klar. Hey, macht's gut, ihr Lieben. Habt eine gute Woche und bleibt frisch. Bis bald und ciao, ciao.
Merci euch beiden und ciao zusammen.
Danke vielmals, macht's gut.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.